SWR 2.
Was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr bin? Diese Frage stellen wir uns wohl alle mal. Und einer, der sie sich ganz besonders gestellt hat, war der deutsche Künstler und Regisseur Christoph Schlingensief. Er starb vor 2 Jahren an seiner Krebskrankheit. Nun sind seine autobiografischen Notizen erschienen und in Afrika entsteht sein Opelndorf. Was war, was bleibt? Das Phänomen eines Nachlebens beleuchten wir jetzt in Reflexe. Im Studio ist unsere DRS-Kritikerinnenrunde zusammengekommen. Elinor Landmann und Karl Linder diskutieren unter der Leitung von Andreas Kloy.
Herzlich willkommen. Vor uns liegt ein knapp 300 Seiten starkes Buch, Ich weiß, ich war's, die autobiografischen Notizen von Christoph Schlingensief. Dieses nachgelassene Buch und wie Christoph Schlingensief darin selber nachlebt, wie er in der Öffentlichkeit nachlebt, wollen wir in der kommenden halben Stunde reflektieren. Christoph Schlingensief, zu Lebzeiten war er einer der umstrittensten Künstler, auch in der Schweiz, mit seinem Zürcher Hamlet zum Beispiel, vor 11 Jahren, in dem er Neonazis in seine Theaterarbeit integrierte und seinen Aktionen. Ich erinnere mich gut, wie er am Bellevue stand und zum Verbot der SVP und des Zürcher Eishockey-Clubs aufruf. Christoph Schlingensief war ein streitbarer Künstler, auch ein Künstler mit vielen Angriffsfällen, ein Künstler, den viele auch einfach ausgelacht haben, aber kalt ließ er eigentlich niemanden. Erinnern Sie sich auch an so ein persönliches Erlebnis, Karl Linder?
Ja, unbedingt. Ich erinnere mich gut an den Februar 2004. Damals war die Premiere von Atabambi Pornoland angekündigt im Schauspielhaus Zürich. Ich war damals ganz frisch im Kulturjournalismus und es wollte eigentlich keiner so richtig da hingehen zu dieser Pressekonferenz. Und ich gebe zu, ich habe mich auch ein bisschen gefürchtet. Ich dachte, ich werde jetzt da beschimpft oder was weiß ich, von einem jungen Wilden. Ich bin dann da hingegangen und war ganz überrascht, da so einen höflichen, sehr eloquenten Menschen anzutreffen, der sich sämtlichen Fragen sehr ernsthaft gestellt hat. Das sah dann wenige Tage auf der Bühne total anders aus. Am Pfauen waren die ersten Theater, die ersten Reihen der Sitzbänke waren so mit Plastikplanen abgedeckt und die Farbe, mit der ja Christoph Schlingensief bekanntlich gerne rumspritzte, die spritzte viel weiter als in die 3 Reihen. Und in der 4. Reihe saßen dann diejenigen Bürger, die sich mit dem Taschentuch die Farbe vom Jackett gewischt haben.
Es ist ja interessant, Sie sagen, ein junger Wilder, das war 2004, war immerhin schon 44 Jahre alt.
Und trotzdem immer noch sehr jung.
Elinor Landmann, Ihre Erinnerung persönlich an Christoph Schlingensief?
Auch ich habe eine ähnliche Erinnerung, ein Wilder, der nicht so wild ist. Ich bin ihm begegnet im Dezember 2009, da hat er im Theater am Neumarkt eine Inszenierung gemacht und Sterblichkeit kann töten. Und ich wollte ein Interview mit ihm führen und ich weiß, dass dieses Interview ungefähr 3-4 Mal einfach hin und abgesagt, kurzfristig, ich saß schon im Zug.
Und weil er halt auch schon krank war damals.
Er war schon krank damals und ich dachte, okay, das kannst du dir abschminken, das klappt nicht mehr. Und dann neuer Versuch und dann klappte es tatsächlich. Ich saß im Neumarkt und da kam Christoph Schlingensief die Treppe hoch und ich erinnere mich so an einen Mann mit einer Wuschelfrisur in einem wahnsinnig dicken Mantel, der schon ganz dünn war.
Er hatte Krebs.
Hatte Krebs mit blauen Turnschuhen und wir sind dann zusammen die Treppe hoch im Neumarkt, um in einem Raum ein Interview zu führen und ich erinnere mich, wie dieser dünne Mann im dicken Mantel vor mir die Treppe hochging, ziemlich schnell und total außer Atem geriet. Also der war da schon ganz zerbrechlich und dann haben wir uns 1,5 Stunden total engagiert unterhalten. Also diese Zerbrechlichkeit auf der einen Seite und die Lust an der Debatte, an der Auseinandersetzung auf der anderen Seite.
Also wir haben alle 3 starke Erinnerungen an ihn als Person, als Persönlichkeit auf dem Theater. Wofür steht Christoph Schlingensief als Regisseur? Was hat er dem Theater eigentlich gebracht?
Also ich glaube, er steht als erstes mal nicht für einen Künstler, der vor allem fürs Theater gearbeitet hat. Das ist jemand, der sich ganz stark interessiert hat für Entgrenzungen. Das ist ein Künstler, der eigentlich mal aus dem Film kam, der Filme gedreht hat, die eigenartige Dinger sind zwischen, ich weiß nicht, Teenie-Provokation und Experimentalfilm. Das ist jemand, der danach explizit politisch-künstlerische Aktionen gemacht hat, der sich ganz stark für Oper interessiert hat und der eigentlich Theater nur gemacht hat und nur angefangen hat. 1993 war die erste Inszenierung an der Volksbühne, weil er gesagt hat, Theater, das ist eine Fläche, die Aufmerksamkeit bekommt. Darum mache ich das.
Er war ein großartiger Vernetzungskünstler auch, muss man sagen. Ich würde gerne an Ihre vordere Antwort anknüpfen. Zunächst einmal war er ein ausufernder Denker, der auch immer seinem eigenen Denken misstraut hat und diese Ambivalenz eigentlich zugänglich gemacht hat für andere Künste. Und er hat sich sehr wohl für diese Kunstformen, auch für diese Institutionen interessiert, aber ihm ging es eigentlich darum, die Sachen da rauszuholen. Also er war ja, wie Sie eingangs beschrieben haben, am Bellevue anzutreffen. Man hat ihn auf der Straße getroffen, er hat Container aufgestellt und er hat sich die Leute von der Straße geholt, um das, was wir dann Theater nennen, da zu produzieren und sich eigentlich als Regisseur total wegzuarbeiten. Also er war ein Laborant.
Er war ja auch ein Apothekersohn, vielleicht so ein Schüttler auch. Also Sie haben es gesagt, er war ein Künstler, der wie kaum ein anderer, würde ich jetzt mal sagen, Grenzen eben einreißen wollte, auch zwischen Kunst und Realpolitik, zwischen Traum oder Utopie und Weltwirklichkeit. Und er wollte, dass die Kunst im Leben aufgeht. Viele kennen ihn eben auch vielleicht gar nicht aus Theaterzusammenhängen, sondern einfach als den Provokateur, Schlingensief, der Provokateur Schlingensief, der die Nazis auf die Bühne bringt, Schlingensief, der mit Behinderten arbeitet. Ändert das was?
Ich glaube, es braucht einen Schritt hinter diese Provokation oder über diese Provokation hinaus. Und das, die muss jeder Zuschauer oder jeder Interessierte selber tun. Schlingensief war ein Meister der Provokation, natürlich. Und er hat die Sujets und die Medien auch ganz bewusst benutzt. Aber ich glaube, das Ziel war schon, lasst euch nicht abschrecken davon, dass ich mit aussteigewilligen Neonazis arbeite. Überlegt euch mal, was für Ausschlussverfahren unsere Gesellschaft aufstellt, damit ihr euch mit diesen Neonazis nicht auseinandersetzen müsst. Und es war sehr einfach, bei diesen Schlingensief-Themen einfach zu sagen, das ist zu groß, das ist zu laut, das ist zu einfach, zu plakativ. Schlingensief hat immer wieder dagegen gearbeitet und gesagt hat, ja gut, wenn es zu einfach ist, dann sag mir doch, wie es kompliziert ist. Und das, was du machst, um das, was du Provokation nennst, abzulehnen, das ist genauso einfach. Und ich glaube, da muss man wie drüber gehen und sagen, okay, Provokation, ja, in manchen Fällen, aber guck's dir doch mal an.
Ja, und es ist ja immer auch die Selbstprovokation, also um auf das Buch zu kommen. Das wurde mir eigentlich erst klar, als ich das jetzt so gelesen habe, dass er eigentlich immer versucht, diese Ambivalenz, das, was er nach außen trägt, was er mit der Gesellschaft macht oder mit den Medien, das fängt ja schon bei ihm an. Also er ist ja sich selber gegenüber misstrauisch. Er hat zum Beispiel eine große Angst davor, dass er in sich ein Nazi-Gen hat, weil er ist ein deutsches Kind, er ist Kind deutscher Eltern und er versucht das wirklich
Das ist ein Exorzismus.
Eine Art Exorzismus zuerst bei sich selber und natürlich dann in der Arbeit als Künstler. Aber das ist immer autoreferenziell.
Es geht alles von ihm aus eigentlich.
Genau.
Ja? Und vielleicht auch nicht einmal unbedingt dieses Gen, sondern auch die Verführung, oder? Dass er sagt, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte in dieser Situation damals. Also, ein sehr interessanter, ein sehr widersprüchlicher, auch ein angriffiger Künstler. Nun liegt vor uns eben sein letztes Buch. Es ist ein nachgelassenes Buch. Er ist gestorben im August 2010. Seine Witwe, Aino Laberenz, hat dieses Buch posthum zusammengestellt aus Notizen, aus verschiedenen Quellen. Was ist das für ein Buch? Es sind ja keine Memoiren im Sinn, wie man sie vielleicht von Saint-Simon kennt oder diese klassischen monumentalen Memoiren. Was hat es für eine Form?
Das ist eine Zettelwirtschaft.
Ja. Karteikasten.
Der Karteikasten. Das sind Mitschnitte. Christoph Schlingensief hat die letzten Jahre über immer wieder in ein Aufnahmegerät gesprochen. Die wurden transkribiert. Es sind Transkriptionen von Leseanlässen, die er gemacht hat. Es sind Briefe, es sind E-Mails, es sind Blog-Einträge. Durcheinander geschnitten. Man sieht noch, wo die Schnitte sind. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Das ist ein Buch, das keine Chronologie hat, aber ein Ziel.
Keine Chronologie, aber ein Ziel. Was ist das Ziel?
Christoph Schlingensief, glaube ich, erzählt sein Leben, er erzählt sich sein Leben, er tut es nicht chronologisch, er überlegt sich, was bleibt. Was bleibt von mir? Es ist der Versuch, eigentlich etwas festzuhalten in dem Moment, wo man geht. Und er Und der wirft sein Leben, glaube ich, einem roten Faden. Und das, finde ich, ist etwas Eigenartiges beim Lesen. Es zielt alles hin auf dieses Operndorf in Afrika bei Ouagadougou. Das ist das letzte große Projekt von Christoph Schlingensief. Das wurde abgetan als Entwicklungshilfe. Es ist ein, sagen wir mal, Kulturaustauschprojekt, ein großes. Und Christoph Schlingensief erinnert sich an seine Aktionen und durch dieses Buch hindurch geht immer dieses Operndorf. Und das ist eine Art Kontrafolie. Da habe ich was anderes gemacht oder da habe ich einen Fehler gemacht und jetzt mit dem Operndorf soll es besser werden.
Das ist interessant, weil das ging mir ganz anders. Also ich habe den Schluss so in Erinnerung, dass es aufhört mit diesem Projekt, wo er ja eigentlich kurz bevor er stirbt, denkt, er könnte noch mal einen Film drehen und er denkt das nicht nur. Es gibt ganz klare, es gibt ein Drehbuch. Es ist eigentlich ein Fest, um sich seine Freunde und Feinde auch, die ihn nicht gemocht haben, einzuladen, sich vor ihm zu verabschieden. Dieses Filmprojekt kommt dann nicht zustande. Ich frage mich, ob dieser rote Faden, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, ob das nicht etwas ist, was einerseits diejenigen gemacht haben, die das Buch eigentlich, also die Auswahl dieser Fragmente dann irgendwann in eine Reihenfolge halt bringen mussten und dass das eigentlich aber gar nicht das ist, was er uns erzählen will. Also da habe ich große Zweifel, dass das so seine... Ich würde ihm jetzt da mal die Autorenschaft absprechen.
Also dass es nicht seine Reihenfolge ist, sondern es sind seine Notizen, seine Tonbandaufzeichnungen, die dann jemand zusammengestellt hat und in eine Ordnung gebracht hat. Es ist jedenfalls sicher keine Chronologie.
Nein, es ist eine Montage, ganz klar, und auch eine sehr zufällige. Und auch das Vorwort sagt es ja, es soll kein Werkbuch sein, es soll kein Beipackzettel zu den Projekten sein, es soll eben kein Denkmal sein. Das Denkmal, das machen wir bestenfalls beim Lesen.
Aber Sie lesen es ein bisschen, Elinor Landmann, als Beipackzettel zu diesem Operndorf.
Nein, ich lese es als Beipackzettel zum Leben und ich komme nicht umhin. Das ist natürlich das ist eine Lesehaltung, mit der man an nachgelassene Schriften herangeht. Und Christoph Schlingensief bedient sie auch. Also es ist wahrscheinlich ein doppeltes Lesen.
Es hat ja auch so was sehr Intimes. Also es ist ja auch dieses direkte Sprechen ins Aufnahmegerät, unformuliert, unvorformuliert, auch nicht nachher überformt. Das hat vielleicht auch ein bisschen was Voyeuristisches. Manchmal fand ich mich ein bisschen ertappt beim Lesen. Ist Ihnen das auch so ergangen?
Ja, aber das ist, ja, natürlich. Und ich denke, das ist genau richtig. Man soll sich auch ertappt fühlen. Man soll sich irgendwie auch so ein bisschen als Fenstergucker fühlen, weil das ist wieder so ein, glaube ich, Charakteristikum von Christoph Schlingensief. Also ich gebe es dir schon. Es war wahnsinnig großzügig, ging wahnsinnig offenherzig,
verschwenderisch
mit seinen Themen um, mit seinen Gedanken. Aber gratis gibt's es nicht. Also man muss schon die Füße in den Dreck stellen, um was zu kriegen.
Ja, und was diese Texte, die Sie jetzt beschreiben, die setzen sich ja ganz bewusst auch mit dieser Erkrankung. Und das ist der große Bruch, die große Zäsur in seiner Biografie mit seinem Erkranken, mit dem Krebs, mit der Fremdbesatzung durch eine Macht, die man nicht steuern kann, auseinander. Der Ton da ist sehr verbindlich, da kommt er einem sehr nahe und da stellt er uns auch Fragen, da schüttelt es einem. Mhm. Also im Angesicht, du blickst in dein Grab. Und andererseits gibt es diese Erinnerungen beispielsweise an den grünen Hügel in Bayreuth, wie er da die Familie Wagner beschreibt oder Kindheitserinnerungen, da ist der Ton der eines jungen Mannes, der gerade die Filmtechnik für sich entdeckt. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Stimmen in diesem Buch. Und
Sie haben den Humor angesprochen. Es hat auch sehr, sehr witzige Seiten. Es hat sehr, sehr aufrüttelnde Seiten und dann wieder packende Überlegungen zum Theater selber.
Es gibt auch ganz wichtige, so ästhetische Überlegungen drin. Das ist etwas, was mich, wie ich gemerkt habe, wahnsinnig interessiert, oder? Schlingensief sagt an einer Stelle, Filmtechnik prägt das Leben. Dann denkt man, ja, also jetzt mach mal langsam, Junge, oder? Und dann fängt er an, über diesen Umlaufspiegel zu sprechen. Das ist ein Transportmittel des Films und das macht, dass zwischen den Bildern Dunkelheit ist, eine Pause. Und dann sagt er, ja, die Pause ist eigentlich das Wichtige. die Schwärze, die Dunkelheit ist das Wichtige. Wenn ihr Licht wollt, wenn ihr Aufklärung wollt, wenn ihr Wissen wollt, müsst ihr die Dunkelheit zulassen. Und das geht, ja, innerhalb von einer halben Seite ist er von einer Technikgeschichte bei den wichtigen Fragen, sagen wir, der Ästhetik und des Lebens. Und dann springt er wieder auf was anderes.
Ja, und vielleicht so als konkretes Beispiel dazu, dass er wirklich in erster Linie ein Filmer war. Er wollte auch Filmregisseur werden. Er hat ein ganz einen flammenden Aufsatz geschrieben, 1975, wie er sich das vorstellt, seinen Wunschberuf, seinen Traumberuf, der wurde nur mit knapp befriedigend benotet.
Also 1975, da war er 15.
Ja. Und es gibt aber diese Erinnerung, er hat ja auch immer zu Hause seinen Eltern seine Filmchen abgespielt. Und dann ist ihm da mal was passiert mit der Überblendung. Es gab, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, diese Szene am Strand. Er hat, glaube ich, die Mutter gefilmt oder den Vater, auf jeden Fall die nackten Bäuche am Strand. Und dann ist ihm ein Fehler, in Anführungszeichen, passiert. Und auf einmal beim Abspielen dieses kleinen Filmchens krabbelten andere Menschen über diesen Bauch. Und das muss so wie für ihn eine Urszene eigentlich gewesen sein. Eine künstlerische, aber auch eine technische. Die Autorenschaft ist im Medium.
Und das ist etwas, was er, glaube ich, dann in den Theaterarbeiten, auch in den späteren, immer wieder repliziert hat. Schlingen Sie vor dem Meister der tausend Schichten. Also vor jedes Bild kommt ein weiteres Bild und ein weiteres Bild und ein Vorhang und das Bild geht auf und dahinter kommt ein neues Bild. Also diese Schichtung und neuen Sinn oder neuen Unsinn auch kreieren und durch eine Schichtung und Irritation. Das ist ein ästhetisches Prinzip.
Also Überblendung als Theatertechnik, Überblendung mit Fremdmaterial, mit Recherchematerial. Sie hören DRS2. Bei mir im Studio sind Elinor Landmann und Karl Linder im Reflexegespräch zu Christoph Schlingensief und seiner soeben erschienenen Autobiografie. Über die Form des Buchs sind wir zu den Themen gekommen, zu den Projekten vielleicht auch, die er im Buch anspricht. Sein großes Lebensprojekt war ja das Operndorf in Afrika, das auch so ein Schuldorf ist. Und darauf zielt alles zu. Vor einem Jahr wurde es eröffnet, dieses Operndorf. Wie steht das mit dem Theaterregisseur Schlingensief? Es ist ja nicht so ganz gewöhnlich, dass ein Theaterregisseur nach Afrika geht und ein Operndorf aufbaut.
Ich glaube, das ist ein Projekt, das eine lange, lange, lange Geschichte hat. Und das ist ein Projekt, das sich auch über diese Jahre hinweg verändert hat, total verändert hat. Also ich erinnere mich an Anfänge, als dieses Projekt quasi gegründet wurde und man hat angefangen, Geld zu sammeln. Da ging es eigentlich mal um ein Opernhaus.
Und da war Festspielhaus.
Oder Festspielhaus.
Wie in Bayreuth.
Wie in Bayreuth, also gegen Bayreuth in Afrika. Und dann wurde dieses Festspielhaus überarbeitet. Christoph Schlingensief hat da auch viel nachgedacht über die Oper als Kunstform. Heilung durch Musik war ein Thema. Dann gab es so persönliche Erlebnisse in Afrika. Er ist mehrfach nach Afrika gereist und hat wie gemerkt, dieser Ort oder diese Reisen machen wirklich was Elementares mit mir. Ich nehme eine andere Zeit war. Ich bin plötzlich nicht mehr in dieser westlichen Konditionierung. Ich erlebe etwas anderes. Und dann hat er, glaube ich, gemerkt, dass er in Afrika viele Fehler gemacht hat, dass er seinen Rassismus am Anfang jedenfalls ganz, ganz tüchtig mit sich herumtrug und hat dann daraus dieses Projekt wieder verändert und hat gesagt, okay, das sollte eigentlich eine Schule sein. Da geht es darum, dass Kinder aus der Umgebung dort lernen, zu lesen zum Beispiel, aber auch mit Kameras umzugehen, um endlich ein Archiv anzulegen von künstlerischen Ausdrucksformen in Afrika.
Also das Sammeln, Dokumentieren, das ist ja was ganz Ähnliches, was jetzt in dem Buch eigentlich auch passiert. Jetzt ist in diesem Sommer ist auch ein Film herausgekommen, ein Dokumentarfilm, der Christoph Schlingensief und sein Operndorf-Projekt oder Schul-Operndorf-Projekt in Burkina Faso begleitet, bis zur Eröffnung vor einem Jahr. Diesen Film haben Sie auch gesehen, Knistern der Zeit heißt er. Was ist das für ein Film? Was ist das Anliegen dieses Films?
Ja, möglicherweise schon auch das, was wir auch machen. Also irgendwie etwas zu erfahren über die letztendlichen Beweggründe, ein solches Projekt zu machen. Es ist natürlich ambivalent, weil einerseits kommen da, ist es nie ganz klar, es ist ein Dokumentarfilm, gleichzeitig ist es auch so eine Art Denkmal für, also man weiß nicht, ob es dieses Opendorf in irgendeiner Form wirklich mal bestehen wird, ob dieser Anspruch von Schlingensief, dass man lasst uns Europäer von den Afrikanern klauen, das sagt er wirklich explizit, also gebt uns das Leben zurück und den Bezug zum Leben, ob sich das jemals irgendwie an diesem Punkt entwickeln wird, das weiß man ja nicht. Also es ist eine Momentaufnahme und in dieser Momentaufnahme finde ich es auch ambivalent, weil es zeigt einerseits, versucht es, diesen Ort dort abzubilden, also diese unglaubliche Landschaft, wo man sich vorstellt, um Gottes Willen, die suchen hier jetzt irgendwie den geeigneten Platz im Umfeld von Ouagadougou für dieses Festspielhaus und es sieht überall aus wie, es ist Wüste und es ist ein Ort Savanne. Wie der andere, es ist Savanne. Savanne. Es gibt Gespräche mit Kulturministern, es gibt, man sieht, wie die da bauen, ich finde, es hat etwas Hilfloses an sich, weil einerseits kriegt man die Fakten und andererseits verstärken sich die Fragen daran.
Und mir ist aufgefallen, als ich den Film gesehen habe und das Buch gelesen habe, wie viel pointierter sich Schlingensief natürlich den Ambivalenzen seines Projekts durchaus aussetzt. Was mache ich denn hier? Ablasshandel? Will ich ein guter Mensch werden, damit ich dann in den Himmel komme? Also spende ich den Schwarzen noch schnell irgendwie was? Also er stellt sich ganz pointiert den Ambivalenzen dieses Projekts und der Film tut es eigentlich nicht.
Was tut er dann?
Er bildet ein Monument. Er zeigt die Schönheit des Landes und er versucht quasi, Christoph Schlingensief auf gewisse Weise unsterblich zu machen.
Also,
ja gut, es ist auch naheliegend. Ich nehme an, man hat ja zu jedem Zeitpunkt gewusst, das wird ein Projekt, das er wahrscheinlich nicht überleben wird und dass man dann mit den Kameras dahin geht und das alles einfach manisch versucht abzubilden und am Schluss sagt, jetzt haben wir dieses Material und das müssen wir quasi einer Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, das ist eigentlich folgerichtig. Ich verstehe nicht, warum das so schnell gehen muss, warum man sich da nicht vielleicht noch mehr Zeit gelassen hätte. Es wird zum Beispiel klar, dass die Baustelle da in diesem Gondo, in diesem Dorf, dass die ein Dreivierteljahr wurde da nichts gebaut. Und zwar die große Frage, kann man das eröffnen? Wie eröffnet man das? Gehen da Schüler rein? Da muss irgendwie der Beweis der Nachhaltigkeit, der muss erstmal erbracht werden. Und dann kann man, wenn man das dann noch will, ein Denkmal setzen.
Sie reden von Denkmal, von Überhöhung auch. Die Afrikaner im Film reden ja auch von seinem Geist, der gegenwärtig ist, ganz konkret. Il n'est pas mort, Christoph n'est pas mort, il est toujours parmi nous. Da erfährt er also ein eigenartiges Nachleben, auch bei uns ja.
Es gibt eine Szene im Film, die finde ich großartig. Da sitzt nämlich ein Mann hinter einem riesigen Schreibtisch und der sagt dann genau die Worte, die Sie jetzt gesagt haben. Il n'est pas mort, il est encore là. Und dann sagt er aber, er hilft mir jetzt nämlich, auf Ihre Fragen zu antworten. Und dann wird das Ganze viel weniger esoterisch. Dann geht es darum, in Erinnerung an Christoph Schlingensief kann ich mich mit diesem Operndorf auseinandersetzen. Ich kann mich mit westlichen Filmemachern auseinandersetzen, die zu mir kommen und von mir was wollen. Und diese Erinnerung und diese Erfahrung mit diesem Mensch, die befähigen mich, mit dieser Aufmerksamkeit umzugehen.
Das heißt, wir sitzen eigentlich wieder in unserer eigenen Rassismusfalle. Genau. Und die Esoterik ist nur in unseren Augen.
Genau.
Aber der Film ist ja von einer Europäerin gemacht. Also er hat natürlich so ein bisschen diesen ambivalenten Aspekt. Für mich hat er auch etwas einen ganz starken Überhöhungsgestus. Das hat wahrscheinlich auch mit den Bildern zu tun. Was sind das für Bilder, die man sieht in diesem Film? Was ist für eine Ästhetik?
Es ist eine Mischung. Also Sie haben einerseits Handykamerabilder, die Christoph Schlingensief selber gemacht hat, die immer wieder richtet die Kamera auf sich und auf die Umgebung und macht so eine kleine Show, oder? Guck mal, hier bin ich und guck mal, da ist das Land, über das ich jetzt gerade spreche. Dann gibt's Filmaufnahmen, Landschaften, also wie ich finde, wahnsinnig schöne Landschaften, beeindruckend.
Aus dem Flugzeug.
Oder aus dem Flugzeug, Regenzeiten, die kommen. Es ist wie ein Reisedokumentarfilm.
Es gibt aber auch so einen Kunstgriff, ich glaube zwei oder dreimal, den habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht begriffen. Da gibt es diese Inszenierung. Es gab ja auch ein quasi so Zwischenstandprojekt immer über diesen Bau des Operndorfs. Das wurde dann in Deutschland gespielt mit gecasteten Tänzern aus Ouagadougou.
Und Via Intoleranza.
Intoleranza, genau. Und da wird beispielsweise ein Schnitt gemacht, da sieht man Christoph Schlingensief auf der Bühne. In einem seinem furiosen Monologe, wo er eigentlich all das, was wir jetzt hier versuchen auf den Punkt zu bringen, in einen Monolog packt. Und gleichzeitig werden diesem Blick auf die Bühne wird uns als Zuschauenden der Blick auf Christoph Schlingensief am Regiepult gegengeschnitten. Und da habe ich plötzlich gedacht, es gibt doch auch bei diesem Produkt oder bei diesem Film den Anspruch, irgendwie Kunst zu machen oder über das hinaus etwas zu erzählen. Das ist für mich ein Rätsel. Also ich habe das nicht so verstanden.
Wir haben 2 Jahre nach Christoph Schlingensiefs Tod vor uns 2 Dokumente seines Nachlebens. Ein Film, dem wir eher ambivalent gegenüberstehen oder der jedenfalls seine Ambivalenzen zeigt, und ein Buch, das wir alle sehr einnehmend, das wir sehr gern gelesen haben, das wir sehr einnehmend gefunden haben. Ein merkwürdiges Nachleben, ein vereinnahmendes Gedenken vielleicht auch. Wir müssen schon zum Schluss kommen. Reden wir jetzt anders über Christoph Schlingensief, als wir es vor 2,5 Jahren getan hätten zu seinen Lebzeiten?
Also ich glaube, die große Zäsur ist die Erkrankung, nicht der Tod. Ja. Aber ich denke, dass diese Erkrankung und die Art und Weise, wie Christoph Schlingensief das künstlerisch ausgedeutet, aber auch umgesetzt hat, dass das die Zäsur bedeutete, weil da plötzlich nicht mehr einer da war, der einfach Politclown rumkaspern, sondern der wirklich über Dinge sprach, die ganz viele Menschen elementar betreffen. Und er hat es öffentlich gemacht. Er hatte die Chuzpe. Er hat es gemacht.
Ja, und es geht auch weiter. Also zum einen, denke ich, spricht man über die Toten immer anders, wenn sie gestorben sind. Das verändert den Blick ganz klar. Aber was ihm schon gelingt, und das finde ich verrückt, wenn ich dieses Buch lese und auch wenn ich diesen Film schaue, dass er dieses letzte Skandalon, das geht über ihn, also eigentlich sprechen wir über ihn, als wäre er immer noch da. Also als könnte er uns irgendwann dann noch die Erklärungen vielleicht doch dazu, nicht die Erklärungen, aber uns einbinden in seine geistige Welt, in das, was ihn angetrieben hat.
Und andererseits ist es natürlich, wusste er das, dass das passiert, und das ist nicht genug. Weil die Tragik, dass er stirbt, nimmt ihm das nicht. Und das ist irgendwie dieser Zwiespalt im Umgang mit diesem Buch und auch mit dem Film.
Aber dass er sich diesem Sterben müssen so gestellt hat, eines der letzten Projekte hieß ja auch Sterben lernen, wo er dann gesagt hat, nein, man kann es nicht lernen. Es gibt dem nichts entgegenzustellen. Und er hat sich ja gewehrt oder ist in den Ring getreten und
vielleicht unentschieden.
Unentschieden.
Vorhang zu, alle Fragen offen. Ganz zum Schluss noch der Blick in die Agenda, die Theateragenda. Was steht auf den Spielplänen in den nächsten Tagen? Karlinda?
Ich gehe am Donnerstag in die Gessnerallee. Da findet der neueste Wurf der deutschschweizerischen Theatergruppe Rimini Protokoll statt mit dem Titel 100% Zürich. Es ist wiederum eine Art Dokumentar. Statistiktheater mit 100 gecasteten Zürchern und dem Anspruch, Zürich abzubilden. Ich bin sehr gespannt auf die Menge auf der Bühne.
Eli Lohn-Antmann, was steht bei Ihnen in der Agenda?
Mich interessiert eine Premiere im Theater Tuchlaube in Aarau. Und zwar wird dort ein Dramolett von Robert Walser gegeben, Der Teich oder die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen. Regie führt Anna Pabst, eine junge Autorin, junge Theaterregisseurin. Bin sehr gespannt, was sie macht, um dieses Mundart-Dramolett rund um einen Lebensmüden, der seinen eigenen Suizid inszeniert.
Dies in Aarau. Karlinda, Elinor Landmann, herzlichen Dank.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.